chinesische Philosoph und Dichter Zhuangzi, sein persönlicher Name lautete Zhuangzi, lebte vermutlich zwei Jahrhunderte nach Lao Tse, dem Begründer des Taoismus, etwa um 365 bis 290 vor unserer Zeitrechnung. Sein Werk trug ebenfalls den Titel Zhuangzi und wurde erstmals im Jahr 1912 von Richard Wilhelm in deutscher Übersetzung unter dem Titel »Das wahre Buch vom südlichen Blütenland« im Verlag von Eugen Diederichs in Jena publiziert. Von der Biografie des Verfassers wissen wir nur wenige Details. Aus den Aufzeichnungen von Sima Qian, der zwischen 145 und 90 vor unserer Zeitrechnung lebte, demnach war Zhuangzi ein Mann aus Meng, der heutigen Provinz Anhui im Südosten Chinas. Er habe nur ein schlichtes Amt in einem Lackgarten ausgeübt. Das Angebot, als Minister am Königshof zu arbeiten, habe er hingegen mit folgenden Worten abgelehnt: 1000 Goldstücke, welch hohes Gehalt! Ein Ministerposten, welch eine Ehre! Bist du der Einzige, der noch kein Opferrind draußen vor der Stadt gesehen hat? Man mästet es erst einmal, dann werden ihm mit Ornamenten bestickte Decken übergeworfen, um es ins Innere des Tempels zu führen. Da kann es sich noch so sehr wünschen, sich in ein einsames Ferkelchen zu verwandeln. Fragen der Autorschaft sind nach wie vor umstritten. Nach inzwischen mehrheitlich geteilter Auffassung der Forschung stammen nur die ersten 7 Kapitel von Zhuangzi selbst, der Rest, immerhin 26 Kapitel, von diversen Anhängern des Taoismus. In den folgenden Minuten werden Sie mehrere Ausschnitte aus dem berühmten 2. Kapitel hören, das nach der aktuellen Übersetzung von Viktor Kalinke den Titel trägt »Gespräch über das Angleichen der Dinge«. Darin wird die Praxis der Bildung von Gegensätzen und Unterschieden in Frage gestellt, wohl auch im Sinne einer Kritik an dualistischen Argumenten und Gestalten der Philosophie. Eine Anmerkung am Rande: In den für die heutige Sendung ausgewählten Textpassagen werden einmal die Frühling- und Herbstannalen erwähnt. Diese Annalen wurden im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zusammengestellt. Häufig wird Konfuzius als ihr Verfasser genannt.
Es gibt nichts ohne jenes. Es gibt nichts ohne dieses. Wenn man jenes nicht sieht, so erkennt man es an diesem. Daher heißt es, jenes geht aus diesem hervor, und dieses kommt von jenem. Jenes und dieses, sie bringen einander hervor, sagt man. Denn wenn es Leben gibt, muss es Tod geben. Wenn es Tod gibt, muss es Leben geben. Wenn es Erlaubtes gibt, muss es Unerlaubtes geben. Wenn es Unerlaubtes gibt, muss es Erlaubtes geben. Wenn man etwas richtig findet, muss man etwas falsch finden. Wenn man etwas falsch findet, muss man etwas richtig finden. Daher befasst sich der Weise nicht mit Argumentationen, sondern beobachtet die Natur. So findet er das Richtige. Dieses ist auch jenes. Jenes ist auch dieses. Jenes kann einmal richtig oder falsch sein. Dieses kann einmal richtig oder falsch sein. Gibt es wirklich jenes und dieses? Oder gibt es jenes und dieses in Wirklichkeit nicht? Wo jenes und dieses keinen Gegensatz bilden, spricht man vom Dreh- und Angelpunkt des Dao. Wer den Dreh- und Angelpunkt im Ursprung der Mitte findet, kann ohne Einschränkungen annehmen, das Richtige ebenso uneingeschränkt wie das Falsche uneingeschränkt. Daher sagt man, es gibt nichts Nützlicheres als Klarheit. Mit dem Finger zu erklären, dass der Finger kein Finger sei, ist nicht so gut wie mit etwas, das kein Finger ist, zu erklären, dass der Finger kein Finger sei. Anhand eines Pferdes zu erklären, dass ein Pferd kein Pferd sei, ist nicht so gut wie mit etwas, das kein Pferd ist, zu erklären, dass ein Pferd kein Pferd sei. Himmel und Erde, ein Finger sind sie. Die zahllosen Lebewesen, ein Pferd sind sie. Was sein kann, kann sein. Was nicht sein kann, kann nicht sein. Der Weg entsteht, indem er gegangen wird. Die Dinge erscheinen uns, wie wir sie benennen. Warum ist es so? Indem es so ist, ist es so. Warum ist es nicht so? Indem es nicht so ist, ist es nicht so. Wenn die Dinge so sind, wie sie sind, können die Dinge so sein, wie sie sind. Wenn es nichts gibt, was nicht so ist, wie es ist, gibt es nichts, was nicht sein kann. Daher nehmen wir zum Beispiel einen Grashalm und eine Säule, eine Leprakranke und die schöne Gigi. Wie groß oder grotesk, eigenartig oder komisch etwas sein mag, durch das Dao sind sie eins. Ihre Verschiedenheit vollendet sie. Auf die Vollendung folgt ihr Ende. Alle Dinge, seien sie unvollendet oder am Ende, kehren zurück zum verbindenden Einen. Nur wer von Grund auf versteht, weiß, mit dem Einen in Verbindung zu kommen, doch er nutzt es nicht und verharrt im Beständigen. Das Beständige ist nützlich, das Nützliche führt weiter, das Weiterführende hat Erfolg. Erfolg, und damit ist es genug. Indem es genug ist, ist es genug, ohne zu wissen wie. Das wird Dao genannt. Wer sich abmüht, mit Geist und Verstand alles als eins zu betrachten, aber nicht weiß, dass alles von ihm durchdrungen ist, wird Morgens drei genannt. Was bedeutet morgens drei? Ein Affenhüter verteilte Eicheln und sagte, morgens drei und abends vier. Daraufhin rasten die Affen vor Zorn. Er sprach, gut, dann nehmt morgens vier und abends drei. Da freuten sich die Affen. Dies änderte zwar weder etwas im Wort noch in der Wirklichkeit, dennoch erwies es sich als nützlich, indem es Zorn in Freude verwandelte. Daher schafft der Weise Ausgleich zwischen richtig und falsch und ruht im natürlichen Gleichgewicht, das heißt, beide Seiten zu betrachten. Das Wissen der Menschen im Altertum reichte bis an den Ursprung zurück. Was war der Ursprung? Manche betrachten das Nichtseiende als Anfang der Dinge am äußersten Ursprung, unmöglich darüber hinauszugehen. Als nächstes, glaubte man, entstanden die Dinge, anfangs noch ohne Grenzen. Als nächstes, glaubte man, entstanden die Grenzen, anfangs noch ohne Unterschied zwischen richtig und falsch. Die Unterscheidung von richtig und falsch schwächte die Wirkung des Dao. Als die Wirkung des Dao geschwächt war, entstanden die Vorlieben. Gibt es wirklich dieses Entstehen und Vergehen oder gibt es sie in Wirklichkeit nicht? Wer von Entstehen und Vergehen ein Bild hat, der kann Laute spielen, wie Meister Chao, hell und klar. Wer kein Bild davon hat, kann nicht Laute spielen, wie Meister Chao. Chao Wen spielte Laute, Shi Kuang trommelte mit einem Bambusbrett. Yu Xi war gut im Unterrichten. Das Wissen dieser drei Meister war nahezu vollkommen. Sie schöpften aus dem Vollen bis ans Ende ihrer Jahre. Nur, sie liebten, was sie taten. Darin unterschieden sie sich von den anderen. Was sie liebten, das wollten sie erklären. Als den anderen nicht klar wurde, was sie erklärten, entstanden obskure Streitereien, ob ein Stein hart und weich zugleich sein könne. Und sein Sohn setzte das Spiel Wens fort, aber hatte bis an sein Lebensende keinen Erfolg. Wenn man diese drei Meister als vollkommen betrachtet, dann bin auch ich vollkommen. Wenn man sie als nicht vollkommen betrachtet, dann bin weder ich noch ist sonst irgendetwas vollkommen. Dies ist der Grund, weshalb der Weise Prahlerei mit verwirrenden Zweifeln meidet. Er hält sich nicht ans Nützliche, sondern ans Einfache und Beständige. Dadurch entsteht, was Klarheit genannt wird. Das Dao hat niemals Grenzen. Worte haben niemals Beständigkeit. Daraus aber entstehen die Unterschiede zwischen Wirklichem und Gesagtem. Lasst mich etwas zu den Unterschieden sagen. Es gibt links, es gibt rechts, es gibt Verbundenheit, es gibt Verbindlichkeiten, es gibt Aufteilung, es gibt Argumente, es gibt Wetteifer, es gibt Streit. So nennt man die 8 Wirkkräfte. Was jenseits der 6 Himmelsrichtungen ist, der Weise erkennt, dass es da ist, aber er spricht nicht davon. Was innerhalb der 6 Himmelsrichtungen ist, der Weise spricht davon, aber urteilt nicht. In den Frühling- und Herbstannalen, den Aufzeichnungen früherer Könige, urteilte der Weise, aber führte keine Dispute. Daher, wo etwas aufgeteilt wird, ist etwas, was nicht aufgeteilt wird. Wo Gründe aufgeführt werden, gibt es etwas, was unbegründet ist. Ihr fragt, warum das so ist? Der Weise trägt es in der Brust, während sich die gewöhnlichen Menschen gegenseitig Argumente vorhalten. Daher heißt es, wo Argumente gesucht werden, wird etwas übersehen. Das wahrhafte Dao wird nicht gepriesen. Wahrhafte Argumente kommen ohne Worte aus. Wahrhafte Menschlichkeit braucht keine Menschlichkeit. Wahrhafte Redlichkeit ist nicht bescheiden. Wahrhafter Mut ist nicht leichtsinnig. Erscheint das Dao offenkundig, ist es nicht das Dao. Argumente auszusprechen führt nicht weiter. Beständige Menschlichkeit bringt keinen Erfolg. Offensichtliche Redlichkeit wirkt unglaubwürdig. Eigensinniger Mut scheitert. Diese 5 Grundsätze sind rund. Aber wie oft werden sie für eckig gehalten? Daher, aufzuhören wissen, wenn man nichts weiß, ist am besten. Wer versteht sich darauf, ohne Worte zu argumentieren und dem Unausgesprochenen des Dao zu folgen? Sich darauf zu verstehen, wird natürliche Fähigkeit genannt. Füllst du es, wird es nicht voll. Schöpfst du daraus, wird es nicht leer. Und du weißt nicht, wie das kommt. Dies wird Bewahren des Lichts genannt. Daher sagte vor langer Zeit König Yao zu Shun: Ich will die Staaten Zhong, Kuai und Sueo angreifen. Ich wende mich nach Süden und mich lässt der Gedanke nicht los. Was ist der Grund dafür? Shun erwiderte: Diese 3 Staaten befinden sich doch mitten im Busch. Wie kannst du davon nicht ablassen? Einst gingen 10 Sonnen gleichzeitig auf. Die zahllosen Lebewesen badeten im Licht. Aber um wie viel überstrahlt die Wirkkraft all diese Sonnen? Woher weiß ich, dass das, was ich Wissen nenne, nicht das ist, was ich nicht weiß? Woher weiß ich, dass das, was ich nicht Wissen nenne, nicht das ist, was ich weiß? Nun, ich werde dir ein paar Fragen stellen. Wenn ein Mensch an einem feuchten Ort schläft, bekommt er Rückenschmerzen und ist am Ende halbseitig gelähmt. Geschieht das einem Aal ebenso? Wer auf einem Baum wohnt, zittert und wird von Angst geschüttelt, geschieht das einem Affen ebenso? Wer von diesen 3 hat den richtigen Ort zum Leben? Der Mensch isst mit Heu gefütterte Haustiere. Elche und Hirsche fressen Gras. Dem Tausendfüßler schmecken Würmer. Eulen und Raben bevorzugen Mäuse. Wer von diesen 4 hat den richtigen Geschmack? Affen paaren sich mit Affen, Elch und Hirsch gesellen sich zueinander, Aal und Fisch schwimmen zusammen umher. Mao Chang und Li Shi wurden von den Menschen als schön angesehen, doch wenn Fische sie sahen, tauchten sie ins Tiefe. Wenn Vögel sie sahen, stiegen sie in die Höhe. Wenn Elche und Hirsche sie sahen, rannten sie schleunigst davon. Wer von diesen 4 hat unterm Himmel das richtige Maß für Schönheit? Soweit ich sehe, sind die Ausgangspunkte für Menschlichkeit und Gerechtigkeit die Gedankengänge zwischen richtig und falsch unentwirrbar verwickelt. Wie könnte ich dazu Argumente austauschen? Die meisten Menschen mühen sich mit Arbeit ab. Der Weise ist töricht und gibt sich der Einfalt hin. Im Laufe zahlloser Jahre wird er eins mit der Einfachheit. Die zahllosen Lebewesen erschöpfen sich darin, so zu sein, wie sie sind, und sich auf diese Weise gegenseitig zu ergänzen. Woher weiß ich, dass die Freude am Leben keine Täuschung ist? Woher weiß ich, dass die Furcht vor dem Tod nicht einem jungen Wandergesellen gleicht, der nicht heimkehren will? Woher weiß ich, ob ein Toter seine frühere Sehnsucht nach dem Leben nicht bereut? Wer im Traum Wein trinkt, jammert und schluchzt am Morgen. Wer im Traum jammert und schluchzt, geht am Morgen ackern und jagen. Wer träumt, weiß nicht, dass er träumt. Während des Traums kann er versuchen zu deuten, was er träumt. Erst nach dem Aufwachen weiß er, dass es ein Traum war. Das große Erwachen kommt dann, wenn wir erkennen, dass es ein großer Traum ist. Aber ein Narr ist, wer sich selbst für wach hält und klammheimlich zu wissen glaubt, wie es sich verhält, wer Herr sei und wer Hirte. Wie dumm! Konfuzius und du, ihr träumt beide. Ich behaupte, dass du träumst und träume selbst dabei. Einst träumte Chuang Chou, ein Schmetterling zu sein, ein lebhaft flatternder Schmetterling, glücklich mit sich selbst, nur seinem Willen folgend. Er wusste nicht, dass er Chuang Chou war. Wie freute er sich, als er kurz darauf erwachte und feststellte, da ist Chuang Chou. Doch er wusste nicht, war er Chuang Chou, der geträumt hatte, ein Schmetterling zu sein, oder war er ein Schmetterling, der geträumt hatte, Chuang Chou zu sein? Zwischen Chuang Chou und dem Schmetterling muss es doch einen Unterschied geben. Das ist damit gemeint, dass sich die Lebewesen wandeln.
Michael Dangelers aus dem Buch der daoistischen Weisheit von Zhuangzi. Dieses ist aus dem Chinesischen übersetzt und herausgegeben von Viktor Kalinke im Reclam Verlag erschienen.